Geek Talk, der europäische Tech-Podcast.
Herzlich willkommen zum 7. Geek Talk im Jahr 2013. Heute Abend mit dabei ist der
Tobi, einen wunderschönen guten Abend.
Den wünsche ich dir und unseren Hörern auch.
Ja.
Ja, heute mal wieder eine kleine Runde. Sprich,
sehr übersichtlich, ja.
Sehr übersichtlich, ja. Und sind wir mal gespannt, wie heute das Ganze mit der Qualität, ich spreche jetzt nicht auf von was, sein wird. Aber wir haben uns unterhalten über Dell. Der Herr Dell hat Dell zurückgekauft. Und ich habe da gesagt, dass ich noch nachreichen werde. 24,4 Milliarden Dollar hat das Ganze gekostet zum Zurückkaufen.
Na gut, er hat doch ein starkes Glauben in seine Marke.
Ja, doch. Wie lange begleitet ihn das schon? Dell gibt's ja doch schon länger.
Kann ich dir nicht sagen. Du stellst jetzt wieder Fragen, wo ich nicht drauf vorbereitet bin.
Ja, müsste man das nächste Mal irgendwie in die Shownotes schreiben.
Du meinst, wir haben jetzt wieder was zum Nachtragen und schleppen die Firma Dell jetzt komplett durch das ganze Podcast hier.
Ja, ich wollte doch einfach einen Nachtrag mit drin haben. Aber um das Ganze abzufedern, 1984 wurde das Ganze gegründet. Oh, laut Wikipedia.
Okay. Auch nicht schlecht. Unser ja, Freund.
Gibt es doch schon ein Weilchen. Ja.
Ja, das stimmt wohl.
Gut, wir haben heute Abend zwei verschiedene Hauptthemen. Das eine ist Windows und das andere ist Apple. Das sind so die Schwerpunktthemen, die wir heute haben mit den verschiedenen News.
Da hast du aber mit dem zweimal nochmal Glück gehabt, ne?
Weshalb meinst du genau?
Naja, dass ich auch was dazu sagen kann.
Aha.
Mit dem Thema Apple.
Stimmt, bei Windows 8 schaltest du ja ganz ab.
Naja.
Nicht ganz, nee.
Nicht ganz. Ich gebe ja zu, ich habe jetzt ja auch ein Surface Pro hier liegen und habe das jetzt seit ein paar Tagen. Und ja, es hat ein paar tolle Features drin, ne? Und es ist nicht alles schlecht. Also wir wollen jetzt mal ganz objektiv und ehrlich sein. Es ist ein schönes System. Aber ich kann jetzt da noch nichts Aussagekräftiges zu sagen, aber vielleicht in den nächsten Folgen mehr dazu.
Sehr gerne. Gut. Ich wäre heute Abend eigentlich auch in Zürich am Pro-Event. Aber Podcasten geht
alles
vor.
Alles für die Hörerschaft.
Genau. Ja, ich habe meine zwei Wochen durch. Sprich, ich habe ja letzten Montag vor zwei Wochen habe ich meine iOS-Devices, sprich das iPhone, die iPads und die Apple TV eingeschlossen in einem Hochsicherheitstresor.
Ja.
Gebastelt von meinen kleinen Mädels. Und da haben die die ganze Zeit verbracht und ich habe während deren Zeit im Smartphone-Bereich das HTC 8X nutzen dürfen. Im Tablet-Bereich war es das Asus, wie man es auch immer ausspricht, VivoTab RT und das Acer Aspire S7, ein Ultrabook, in Verwendung gehabt.
Mhm.
Und noch ein paar andere Smartphones, aber die habe ich einfach zwischendurch getestet, aber es war so meine Haupttechnik, worüber ich agierte. Mehr oder weniger. Gewissen Dingen weniger, sprich das Ganze.
Die Kommunikation, die iMessage etc., das habe ich so aus deinem Artikel herausgelesen, dass du das also vermisst hast letztendlich. Also dass dieses device-übergreifende Kommunizieren war so ein bisschen der Knackpunkt bei dir.
Genau, ne? Das war wirklich, besten Dank, das war der Knackpunkt, dass die ganze Messaging-Geschichte nicht nur von SMS oder eben iMessage, sondern auch von Twitter, also die hauseigene Twitter, aber auch die Facebook-App sind in meinen Augen und so wie ich mich da reinarbeiten konnte in den zwei Wochen, nicht wirklich ganz ausgereift oder haben nicht ganz so funktioniert, wie sie hätten sollen. Und ja, zum Glück alles Dinge, die softwaretechnisch zu beheben sind. Das heißt, es könnte da noch Besserung kommen, aber da hast du ja unter anderem auch gemerkt, da ist was im Bereich Kommunikation zwischen uns, hat ziemlich gestoppt und das hat nicht damit zu tun, dass du angedroht hast, nicht mehr mit mir zu kommunizieren während der Zeit, wo ich Windows teste.
Naja, gut, hätte wahrscheinlich auch gemeinsame Messenger finden können, wo man denn kommuniziert, aber da die Zeit ja begrenzt war, habe ich mir jetzt nicht die Mühe gemacht, mir irgendwie sonstige Mittel und Wege kommunikativ mit dir da aufzubauen. Da habe ich gesagt, das sitze ich jetzt mal aus, bis du dann wieder in der Apple-Welt bist.
Genau, ich habe ja das ganze Zeugs wieder vorgenommen, da komme ich nachher noch dazu und werde auch weiterhin noch in den nächsten 2-3 Monaten recht intensiv nebenbei das Windows OS testen, weil eben, wie gesagt, innerhalb von 2 Wochen kann man das Ganze nicht so intus haben oder so eine große Meinung bilden, um das Ganze abschließend sagen zu können. Da braucht man schon ein bisschen länger Zeit. Gruß an Reiden an der Stelle. Ja, auf, zuallererst zur Umstellung. Es war natürlich eine recht heftige Umstellung, weil bei uns zu Hause gibt es 2 große Fernseher. Die haben jeweils eine Apple TV. Im Büro steht auch ein Monitor mit Apple TV. Ich habe das Ganze via AirPlay gestreamt. Videos genauso wie Musik. Und das hat mir recht gefehlt, weil wir hatten natürlich nur eine Xbox, die ist zentral am Wohnzimmerrechner, am Wohnzimmerfernseher platziert gewesen. Und da für jeden den Monitoren oder Fernseher, die wir hatten, eine Xbox hinzustellen zum Streamen, wären schon ein bisschen übertrieben gewesen. Weil die ist ja doch ein bisschen teurer als eine Apple TV.
Geringfügig, ja. Dafür kann sie auch ein bisschen mehr, muss man fairerweise dazu sagen, als ein Apple TV.
Das kommt dazu, eben. Aber also rein als Streaming-Device. Das andere ist ja, wir haben ganz viele AirPlay-Systeme, auf die wir Musik streamen. Und das ging natürlich alles nicht. Deshalb meine ich, das Einzige, was ich hatte, wo ich mit Smart Glass das Ganze streamen konnte, war die Xbox. Da gibt's schon noch ein bisschen Nachbesserungsbedarf, sprich. Aber ich denke, da kommen auch bald irgendwelche Devices, die das können. Im Streaming-Bereich.
Das wäre dem Ganzen zu wünschen, weil nicht jeder möchte sich eine Xbox kaufen, nur weil er ein paar Videos oder Bilder streamen möchte. Und der möchte halt wirklich nur diese 2 Geschichten haben am Fernseher und möchte keine Spiele und möchte auch keine Discs irgendwie abspielen etc. Und da wäre es natürlich sinnvoll, so eine einfache Box zu haben, wo man es abspielen kann.
Genau, es wurde ja immer wieder gemunkelt. Gut, eben Gerüchte gibt es überall, aber dass so eine Xbox Lite kommen soll, die eben genau sowas macht, sprich einfach den Smart Glass Dienst übernimmt und die ganzen Streaming-Geschichten somit realisiert.
Richtig, genau. Es gibt genügend Leute, die halt nicht spielen wollen und den Markt sollte man halt auch
in Auge fassen.
Nicht aus dem Auge verlieren, sage ich jetzt mal. Ne? Mhm. Und auch die Leute, die das halt nicht wollen.
Genau. Muss aber auch dazu sagen, zum Beispiel das Nokia Lumia 920, aber auch das HTC 8X, die haben beide NFC und es gibt ja auch verschiedene, oder nicht so viele, aber doch, es gibt sie, kleine Boxensysteme, wo du das Ganze via NFC übertragen kannst. Also einfach das Smartphone drauflegen und es spielt dann die Musik ab.
Da hast du dann aber wieder den Nachteil, dass du ja die Reichweite, also das ist halt ein Smartphone mit NFC, darf ja nur 5 Zentimeter entfernt liegen halt, ne? Und das heißt ja Near Field Communication und da ist dann die Krux der Sache, dass die Entfernung halt stimmt.
Da käme dann wieder Bluetooth Streaming zum Zuge, das ist ja auch möglich von da weg. Mhm. Aber wie du sagst, es ist halt schon so, mit AirPlay, also ich bin viel flexibler, wenn ich das Device in den Händen halten kann und von überall die Musik steuern kann und nicht immer zu der Boxe hingehen muss. Aber wie gesagt, das wird dann die Zukunft, was es da für Devices geben wird.
Richtig, genau. Ja, du hättest noch eins machen können, du hast ja glaube ich auch noch irgendein Sonos-System im Einsatz und das läuft ja plattformunabhängig, das läuft ja auch auf Microsoft und Android. Geschichten. Also das hättest du ja vielleicht auch noch verwenden können.
Das ist korrekt. Das habe ich auch in Ansätzen verwendet. Es gibt einfach zum Zeitpunkt, wo ich den Test gemacht habe, gab es zumindest noch nicht eine Sonos-App.
Okay.
Also es gibt eine spezielle Phonos-App, nennt sich die. Die kostet irgendwas 5 Franken ungerade etwas. Aber wenn, dann möchte ich schon Software vom Hersteller selber haben. Mhm. Wollte mich da nicht auf große Experimente einlassen.
Und die war jetzt auch nicht Windows Pro, also Windows 8 Pro kompatibel vom Laptop aus, also vom Ultrabook. Also da ging es auch nicht, oder wie?
Beim Laptop, das kommt noch. In 2 Wochen habe ich den Schwerpunkt auf Streaming-Geschichten und in Verbindung auch mit der Xbox. Und da werde ich das Ganze auch mit Sonos nochmals richtig testen. Mhm. Weil alles, wie gesagt, habe ich nicht in die 2 Wochen gekriegt. Aber ich denke, dass es eine Desktop-Version gibt für das Ultrabook, was ich ja habe.
Mhm.
dass, also zumindest bei Windows 7 gibt sie dann, nehme ich an, wird die hier drauf auch funktionieren. Mhm. Vielleicht kennt sich da ein Hörer aus und oder hat schon mal selber Sonos und Windows 8 im Einsatz und hat mir da einen Tipp.
Also ich habe es nur auf dem Mac im Einsatz und auf den iOS-Geräten. Ja. Ich bin ja so bekloppt und habe alles doppelt. Also ich habe in jedem Raum, wo ein AirPlay-Speaker steht, steht da nochmal ein Sonos-System. Weil gewisse Anwendungen gehen halt mit dem Sonos-System wesentlich komfortabler und wesentlich besser. Mhm. Und gewisse Anwendungen gehen halt mit den AirPlay-Geschichten besser. Und Sonos ist halt nach meiner Meinung, wenn man jetzt plattformunabhängig sein möchte und auch von der Qualität der Multiraumtechnik, also ein Referenzsystem, also finde ich eins der besten Multiraum-Audiosysteme überhaupt.
Genau, da ist ja wirklich der große Vorteil, dass ich sagen kann, hinten Kinderzimmer mache ich Kindermusik und vorne, wo ich und meine Frau uns aufhalten, machen wir unsere Musik, irgendwas Aktuelles oder sogar ein Radio rein und dann kannst du da die einzelnen Boxen paaren.
Das ist wirklich. Du kannst halt auch, wenn du einen Raum hast mit vier gleichen Systemen, kannst du auch ein synchrones System machen und das funktioniert wirklich wunderbar. Also dass du quasi eine vier Boxen hast und das Gleiche aus den Boxen rauskommt und das passiert auch ohne Latenz, also nicht, dass du irgendwie was doppelt hörst in dem Sinne. Das funktioniert sehr, sehr gut mit den ganzen Systemen und auch von der Klangqualität ist es beeindruckend. Die App für iOS ist auch genial gemacht, auch die Ansteuerung der einzelnen Räume. Du kannst dir einzelnen Lautstärken zuweisen und so weiter. Also finde ich ein geniales System.
Das ist wirklich genial. Und für Leute, die sagen, sie möchten ihre, ohne jetzt zu groß in Sonos abzudriften, aber da gibt es auch noch den Sonos Connect, wo man eigene, sag mal, eine alte oder eine teure Stereoanlage hinzuschalten kann und auch in das Sonos-System mit reinbringen kann. Also man richtig, muss nicht nur die Sonos-Boxen kaufen, sondern kann sich auch für circa, glaube ich, 100 Franken so einen Connector hinzukaufen.
Richtig, genau.
Das ist wirklich praktisch. Und das eben, das kommt in circa 2 Wochen, kommt der Multimedia-Teil nochmals richtig getestet auf Windows 8.
Ja.
Gut. Was ein anderes Ding war bei der Umstellung, ist auch das Strom, sprich das Akkumanagement. Wir haben natürlich in jedem Raum, fast in jedem Raum, iPhone-Kabel, sprich die meistens auch die 30-Pin, in 3 Orten für das iPad Mini schon den Lightning, aber sonst überall ein 30er-Pin-Kabel verteilt, wo wir andocken können. Und da muss ich natürlich auch zusätzliche Stromkabel verlegen.
Ja gut, das ist halt immer so, wenn du in einer kompletten App und dann umsteigst auf eine andere Welt, das ist halt ein Problem letztendlich, ne?
Muss aber sagen, ich hatte da vielfach die Rückmeldung, ja, ist halt, weil Apple 30 Pin hat und alle anderen Micro-USB oder Mini-USB. Ist eben nicht ganz so. Zum Beispiel das Asus, also das Vivo Tab, das hat auch so einen Connector, so ein 3/4 so dick wie das von Apple. Also es sind auch da nicht alle Geräte mit dem gleichen ladbar.
Mhm.
Also ja, einfach so, um eben zu sagen, es ist schon vor allem das Problem halt, also Problem, weil ich in der Apple-Welt zu Hause bin, das wusste ich zu Beginn auch, aber es war doch dann ein größeres Ding, den Komfort zu haben, in jedem Raum da zu laden, wo ich will.
Ja, deswegen 2 Wochen, wie du schon sagtest, das ist relativ utopisch, da wirklich ein objektives Bild abbilden zu können, weil du hast wirklich auch nur so 3 Geräte gehabt, das Ultrabook, das Tablet und halt das Smartphone waren halt 3 Geräte und in der Apple-Welt ist man doch halt auch schon etwas besser so aufgestellt von seinem Umfeld, man hat sich die Jahre dran gewöhnt und letztendlich ja, so richtig 2 Wochen sind da zu kurz. Ich denke mal, wenn du jetzt das Synchron betreiben willst, das hattest du ja glaube ich vor, das weiterhin noch synchron zu betreiben, dass das Bild sich dann noch so ein bisschen positiv auch in Richtung Microsoft verändern wird.
Das garantiert. Also viele Dinge sind wirklich, weil ich seit Jahren gewöhnt bin, es so zu machen und jetzt umdenken muss, anders bedienen muss und solche Dinge. Das ist schon eine recht große Umstellung. Und wirklich viele Dinge, die Microsoft da hat, sind genial. Vom Ansatz her gefallen mir sie, und das sage ich ja seit einem Dreivierteljahr, dass sie da wirklich einen richtigen Schritt gehen mit den ganzen Cloud-Lösungen, alles in die Cloud von Outlook, Skype integriert etc. Da sind noch ein paar Kinderkrankheiten, die da drin sind, auch mit dem Account, welchen nutze ich jetzt, wenn ich einen Outlook-Account habe, ich habe einen Hotmail-Account und so weiter. Aber dazu möchte ich dann später mal in einer anderen Folge wenn wir Microsoft hier im Podcast haben, das Ganze ein bisschen anschauen, wie man da am besten vorgeht. Und was man damit was verbindet, Facebook-Integration und so weiter, sofern man das möchte. Mhm. Also da ist schon noch...
Das sind ja dann auch immer so die sagen wir mal, die Tricks nicht, oder die gewohnten Workflows, die man drin hat, das und das muss ich jetzt bei Mac machen. Das ist für den Windows-User genauso komisch oder kompliziert, wenn er jetzt im Mail-Client vom Apple einen Mail-Account einrichten soll. Genauso ist das für uns wiederum komisch, wenn wir auf einen Windows-Rechner einen Mail-Client einrichten sollen oder einen Mail-Account einrichten sollen. Das ist manche Dinge sind beim Apple genauso merkwürdig für den Außenstehenden, und für uns ist es halt nur so intuitiv, weil wir auf dieser Maschine
zu Hause sind.
Sozialisiert worden sind in der Apple-Welt sozusagen.
Ja.
Das ist halt, also man kann, glaube ich, nie exakt sagen, das ist das super Intuitive und das ist das super Intuitive. Da ist doch viel Subjektivität reingefärbt in der Meinung des jeweiligen Nutzers letztendlich.
Genau, und was man schon vorhin irgendjemand gesehen hat, wie er es angewendet hat, vielleicht wenn man jemand zuschaut, der es schon konnte, da kommen automatisch Dinge rüber, die man nachher mit einfließen lässt.
Richtig, ja. Genau.
Und da gibt es auch wirklich, es gibt Dinge, die ich sage, fehlen jetzt zum Beispiel beim OS X oder iOS. Was mir sehr gut gefallen hat, ich bin ja überzeugter Dropbox-Nutzer, seit es Dropbox gibt, und habe vom circa am letzten November, glaube ich, dann mehr und mehr ein bisschen mit SkyDrive gemacht. Da durfte da noch zu den Leuten gehören, die zum 25 GB Free bekommen haben, weil schon länger da ein Konto hatten. Und das zweite war, durch Office 365 bekommt man ja zu der Lizenz noch 20 Giga Speicher für SkyDrive mit oben dazu und noch irgendwelche Skype-Freiminuten. Und da gibt's eine geniale Möglichkeit. Du kannst in SkyDrive sagen, es darf auch, also derjenige, der über SkyDrive reinkommt, darf auch auf den Rest vom Computer zugreifen. Also wenn ich jetzt mal was nicht im SkyDrive-Ordner drin habe, kann ich dennoch von draußen darauf zugreifen. Das gibt es bei Dropbox und anderen Diensten ja nicht. Sicherlich auch gefährlich, weil da kommt halt wieder sicheres Passwort. Da haben wir nachher noch einen kurzen Abschnitt dazu.
Ja.
Und wenn du da ein sicheres Passwort drin hast, auf den SkyDrive zugreifen möchtest und merkst, Mist, das Projekt XY habe ich jetzt nicht in SkyDrive, hast du die Möglichkeit, einfach direkt auf den Rest vom Computer zuzugreifen.
Aber diese Option könnte ich auch gegebenenfalls komplett deaktivieren, dass das nicht möglich ist, oder ist die immer präsent oder immer aktiv, weißt du das?
Das kannst du... Das ist noch ganz genau in Abklärung, weil ich hatte beim Rechner, wo ich es bekommen habe, war es schon so weit vorinstalliert, dass ich, als ich mich angemeldet habe, war SkyDrive drin. Da war die Funktion aber nicht freigegeben. Die Option, das anzuhaken, habe ich erst dann bekommen, als ich das SkyDrive deinstalliert habe und wieder installiert habe. Und da konnte ich den Haken setzen, darf er auch andere Dateien zugreifen oder nicht.
Gut, ja. Weil das würde ich als wichtig empfinden, dass man diese Option generell komplett deaktivieren kann.
Das sehr, und eben das ist noch in Abklärung, da bekomme ich noch die Rückmeldung, weil bei mir war es per Default on. Weiß nicht, ob das, weil ich es vorher schon drin hatte, oder ob das generell so ist, weil dann wäre es nicht so schön. Weil wenn man dann überlegt, so Teenager und auch andere unbeholfene Leute, da dann mal schnell sagen, ja, geh doch kurz in mein SkyDrive, hier hast du den Account. Und dann plötzlich auf alles Zugriff haben, ist dann ziemlich gefährlich.
Richtig,
ja. Genau. Aber das werde ich noch nachreichen in einem der nächsten Podcasts und oder auch auf dem geektalk.ch in den Shownotes, sobald ich da die Rückmeldung habe. Das ist wichtig. Ja.
Wir wollen jetzt keine Falschmeldungen über Microsoft verbreiten, sonst gibt's wieder Schläge.
Ja, was gibt's noch zu Microsoft zu sagen?
Oder besser gesagt, da gibt's sicherlich viel zu sagen.
Zu Windows 8, ja.
Ich glaube, meine Expertise ist zum Thema Microsoft jetzt ja nicht so gefragt.
Was mir erstaunlicherweise positiv aufgefallen ist, hat nicht mal groß mit Microsoft in dem Sinne Windows 8 zu tun, sondern das Acer ist ja zum einen das Ultrabook hat eine Tastatur, aber ich kann gleichzeitig auch den Bildschirm betatschen, also der ist touchfähig. Und das bin ich jetzt gespannt, wie das nach den 2 Wochen wird, weil Leute, die mich gefragt haben, wenn ich einen neuen Rechner kaufe, soll ich mit oder ohne Touchscreen kaufen? Und ich habe bis jetzt immer gesagt, ich würde auf den Preis achten, wenn dir das egal ist, dann nimm und sonst würde ich es eher lassen, weil auf die Dauer ist das sehr, wie sagt man, nicht mehr lustig, wenn man immer hochgreifen muss oder dann auch immer putzen muss. Aber sehr interessanterweise arbeite ich viel auf der Tastatur und dann, wenn es irgendwie zurückgeht oder etwas löschen und so weiter, mache ich das dann mit den Fingern oben. Ich bin halt iPad verseucht. Touche gerne auf dem System rum.
Ich denke auch mal, dass das irgendwann nur noch so sein wird, dass du irgendwie Notebooks nur noch mit dualen Eingabemöglichkeiten bekommst, also Touchscreen und dementsprechend die Tastatur. Das wird der Trend.
Das ist so wie beim Ace, wo ich das Tablet aufdocken kann in die Dockingstation.
Richtig.
Ja. Ja, geht schon eher in die Richtung, denke ich auch, ja. Aber eben spannend zu beobachten. Ich bin wirklich gespannt, wie das nach 1-2 Monaten ist, ob ich dann immer noch so viel mit Touch mache oder ob mir das dann auch zu viel wird von dem immer hochhalten mit der Hand und so.
Ja, gut. Das sehe ich als beim reinen Laptop oder beim reinen Ultrabook als negativ halt, dass es nicht ergonomisch ist, wenn man wirklich in dieser klassischen Büroposition sitzt, tippt und arbeitet und dann immer die Hand hochhalten muss, um irgendwelche Aktivitäten auszuführen. Bloß wenn man jetzt irgendwelche kurzen am Bildschirm macht, dann muss man die ja nicht minutenlang die Hand hochhalten letztendlich. Also von daher wird das so eine Mischaktion sein zwischen Tastatur und zwischen Wischgesten auf dem Bildschirm.
Es war sehr mischig, ja. Sprich, meistens ist, wenn irgendwie ein Text zu klein war, weil ich ja mit den Augen Mühe habe, schnell Pinch zu Zoom oder auch Double Tap zu Zoom, das Zeug funktioniert perfekt und wie du sagst, das sind nur kurze Aktionen, wo man nur ganz kurz hochhalten muss und etwas machen muss. Und da war für mich eine Bereicherung. Also ich habe das wirklich, ich finde das genial. Das würde ich wahrscheinlich auf dem MacBook vermissen, würde ich denn eines nutzen. Ich bin ja mehr der Desktop-Nutzer, iMac und Mac Mini.
Also was mich natürlich stören würde, wenn ich da laufend Fettfinger auf dem Bildschirm hätte, das wäre, glaube ich, beim Laptop nicht so prickelnd. Also beim Tablet ist man es gewohnt letztendlich, aber bei so einem Tablet, bei so einem Notebook, wo man doch wirklich intensiv lange drauf guckt und teilweise, wenn man Textverarbeitung macht und auch viel auf Weißflächen guckt und dann weiß ich nicht, ob das angenehm ist, laufend Tabs auf dem Bildschirm zu haben.
Das war das andere, wo ich, man weiß ja beim iPad, da hat Apple was patentieren lassen, dass die Schmutzpartikel, die Fettfinger und so weiter gut weggehen. Irgendwas muss an diesem Display auch sein, weil ich habe es bis jetzt einmal geputzt. Und ich sehe teilweise ein bisschen Fingerabdrücke, aber ich sehe sehr selten Fingerabdrücke da drauf. Muss dazu sagen, ich wasche auch die Hände viel, also vor allem bevor ich an den Rechner gehe, machen ja auch nicht alle, aber auch dann gibt es ja eine gewisse Anzahl an Abdrücken, aber das hält sich wirklich in Grenzen bei diesem Acer-Ding.
Mhm. Naja, gut, okay.
Da stören mich dann schon andere Dinge, wie ein unglaublicher Lüfter.
Ja, das kennt man ja so aus der Apple-Welt halt wirklich nur unter extremer Belastung, ne? Ja. Aber so im Normalbetrieb eigentlich weniger. Ne?
Ja, und da war ich teilweise recht überrascht, weil ich hatte teilweise Dinge auf wie in, irgendwas Kleines und er hat schon begonnen zu rühren wie blöd. Also keine Ahnung, ob da noch irgendwas Optimierungsbedarf von Seiten Windows 8 oder Treiber besser gesagt nötig ist oder kommen wird, aber das war mir ziemlich schnell eher weniger schön aufgefallen.
Mhm. Auch wenn es war das bei reinen Windows 8 Applikationen oder war das auch bei Applikationen, die jetzt wahrscheinlich noch nicht optimiert waren auf das ganze Windows 8, also auch Windows 7 Geschichten.
Das waren bei Microsoft eigen, das war im App Store so, das war bei Mahjong, also dem Spiel so. Mhm. Und also wirklich nicht bei, sogar nicht mal bei Third Apps, da ist mir klar, dass es da sowas geben kann, wenn es noch nicht wirklich irgendwie optimiert ist. Mhm. Aber es war wirklich vom teilweise System-Dinge und teilweise wirklich, wo ich nicht gesehen habe, an was das lag.
Naja, und so ein Kartenspiel ist ja noch nicht wirklich der Performance-Killer, ne? Also der
war da gibt es andere. Leistung.
Also, wie soll es denn erst aussehen, wenn du mal ein Spiel startest, also was wirklich jetzt Leistung benötigt, ne?
Ja.
Na gut, okay.
Aber eben,
das kann natürlich auch jetzt an der reinen Hardware liegen und nicht an der Software Windows 8. Das ist halt wahrscheinlich gerätespezifisch bedingt.
Genau, Treiber, irgendwas, wo dann mit der Zeit optimiert wird, könnte ich mir auch vorstellen. Da würde ich die Hörer natürlich auf dem Laufenden halten. Zum Punkt, was mir negativ aufgefallen ist. Sonst ist wirklich ein schnelles vor allem. Es hat ja 228 Giga Platten im RAID-Verbund drin, also RAID 0.
SSD.
Ne? SSD, ja.
Ja, das ist natürlich
das,
Wahnsinn. Ne?
Das merkt man. Das System, das bootet auch sofort kurz auf den Einschaltknopf. Und das geht, ich müsste mal genau messen in Sekunden, aber unglaublich schnell und es ist da. Das ist wirklich fantastisch, das gefällt.
Aber es hatte nur 4 GB RAM. Ne?
Das war ein bisschen, ja, genau, 4 GB RAM.
Also das sind so, also mit den SSD, das klingt ja super toll. RAID und 256 GB und das zweimal klingt toll. Aber was denn nicht in das Weltbild für mich persönlich passt, dass man nur 4 GB RAM dort reinsteckt, weil das passt halt nicht. Das passt so nicht in das Gefüge, weiß ich nicht. Da hätte ich erwartet mindestens 8 GB oder sogar 16 GB, weil wenn ich mir heute die Speicherpreise angucke, dann ist das relativ lächerlich, was Arbeitsspeicher kostet. Da ist der signifikante Anteil der SSD-Preise doch schon wesentlich höher. Also so zwei SSDs sind wesentlich teurer als so ein paar Gigabyte an RAM letztendlich. Ne?
Das war ich auch überrascht. Wie gesagt, eben vier, ich bin auch gerade nachgeschaut, es gibt ja nicht die Möglichkeit, das zu erweitern. Und oder ich hätte es nicht gefunden zumindest. Und das S7 ist ja doch das Flaggschiff von der Reihe, die es da gibt, von Ultrabooks. Da hätte ich wirklich auch mehr erwartet. Und es ist ja nicht so, dass die ja viel größer sind, sondern vom Volumen her machen die ja bei gleich großen Platz aus, oder?
Bei 8 GB auf jeden Fall. Man hätte halt 2x 4 GB reinstecken können.
Ja.
Bei 16 hätte man das wahrscheinlich mit 4x4 machen müssen oder 2x8 hätte man, ich weiß jetzt nicht, wie technisch gesehen, ob das gegangen wäre, aber wie gesagt, das hätte so viel nicht ausgemacht und das hätte einfach besser gepasst, wenn man gesagt hätte, 8 GB zu dieser extrem hohen SSD-Ausstattung.
Ja.
Weil das richtet sich ja eindeutig an den Pro-User mit der SSD-Geschichte.
Genau, ja.
Und dann halt nur 4 GB, das passt nicht ins Weltbild, also für mich persönlich nicht.
Obwohl ich sagen muss, es ist auch, wenn du viele Apps auf hast, noch wirklich richtig performant und auch die Wechsel zwischen Apps geht sehr schnell und rasch von Zug. Also ich denke mal, wenn ich da dann Photoshop und andere Geschichten aufgemacht hätte, dass dann das schon anders ausgesehen habe. Aber ich bin ja da nicht so der Pro-User, was das anbelangt.
Ist richtig. Na gut, da hat dann wahrscheinlich auch die SSD sehr viel kompensiert letztendlich, dass die halt viel den fehlenden RAM halt
kitzelt hat.
Ja, genau. Und ich denke auch, dass der normale Anwender mehr die SSD, den fehlenden RAM, also dass das mehr ins Gewicht fällt. Bloß es klingt halt ein bisschen merkwürdig. 4 GB und
die Relation,
enorm große SSD mit dem RAID und das passt halt so nicht.
Unsere Weltbilder.
Ja.
Aber eben generell wirklich sehr, sehr positiv eigentlich. Ich war wirklich vielen Orten positiver überrascht, hätte ich anders erwartet. Und was wirklich, das sage ich seit Jahren, Windows muss irgendwas tun oder Microsoft muss irgendwas tun mit Windows, wie Apple, was war das, vor 12 Jahren, glaube ich, wo sie den Wechsel auf OS X vollzogen haben. Das war ja ein Riesenschritt, das war ja auch ein Riesenaufschrei in der Nutzerschaft. Die Leute verstanden Apple nicht mehr und war plötzlich ein komplett neues OS da. Man muss es anders bedienen, ganz anderer Unterbau mit Unix. Und da hat Microsoft auch einen recht radikalen Schritt gemacht, sprich alles touch-optimiert für den normalen Nutzer finde ich das auch perfekt. Also ich meine, viele Leute, die brauchen den Desktop gar nicht, die verwirrt das mehr, wenn die ein bisschen auf Facebook rumschubsen, ein bisschen Word, einen Brief, zwei, drei schreiben, solche Geschichten. Für das ist die RT-Oberfläche, also die wie heißt sie? Mobile?
Microsoft UI.
Microsoft UI, genau. Ja. Wirklich eine geniale Möglichkeit, zum zwischen Apps zu schalten und so weiter. Und mit dem App Store, das wissen wir ja von iOS her, ist eine geniale Möglichkeit. So kannst du schnell deine Apps wieder installieren, du weißt, wo sie sind, du brauchst keine Serials, du musst nicht irgendwie die CD, die DVD suchen gehen und solche Dinge. Das hat wirklich riesen Vorteile.
Ich habe letztens irgendeinen Tweet gelesen, ich weiß nicht, wer es war, der hat geschrieben, ja, mal kurz in der Mittagspause meinen Mac neu aufgesetzt, 27 Programme mit 27 Klicks installiert. Das macht mir mal einer auf einem anderen System nach. Und das zeigt mir halt, dass der Schritt, das über einen Mac App Store zu machen, also im Apple-Bereich jetzt der richtige war. Ja. Ich muss mich um nichts mehr kümmern, ich gebe meine Apple-ID ein und habe dann sofort die gekauften Apps, kann das systemübergreifend machen, also ich kann es halt auf ein Mac Mini, auf ein iMac machen, kann es halt auf fünf verschiedenen Mac-Systemen machen und habe dann halt sofort meine Programme wieder drauf. Ich muss keine CDs suchen, ich muss keine Seriennummern suchen, ich habe alles sofort wunderbar aufgelistet. Und ich denke, da tut sich Microsoft gut daran, wenn sie das halt mit ihrem App Store in Windows dann demnächst genauso handhaben werden, dass es halt nur noch der Online-Weg ist, seine Software zu kaufen.
Genau, und darüber geht ja schon einiges, sprich man findet auch einiges an Apps, einige auch noch nicht, aber wie man in den letzten zwei, drei, vier Wochen gemerkt hat, kommen immer mehr größere Entwickler, die jetzt auch für Windows 8 und Windows Phone entwickeln. Also ich denke, ja, da geht der Schritt in eine gute Richtung.
Hört mehr Geek Talk.
Ja, so viel Positives über Microsoft habe ich schon lange nicht mehr gesagt. Also das ist richtig beängstigend.
Ja, der ehemalige Feind bei mir auch, so als Apple-Jünger, als Junger, war ja Microsoft der große, böse Feind. Und eben, ich wollte es einfach mal austesten, weil mir hat der Ansatz, den Weg, den sie gemacht haben, den extremen Schnitt, hat mich sehr sympathisch gedünkt. Und deshalb wollte ich meinen 2-3 Wochen Selbsttest machen. Und da geht's auch hin. Ich werde, wie gesagt, in den nächsten Wochen immer noch fleißig auf Windows 8 unterwegs sein. Einzig für die Kommunikation über iMessage mit dir, mit anderen Leuten, die ich gut kenne, werde ich das iPhone und das iPad Mini bei mir haben, aber sonst werde ich weiterhin in der Windows 8 Welt meine Experimenten durchführen und da auch laufend weiter berichten und auch auf dem Blog einiges dazu schreiben.
Ja, ich denke, das tut auch jedem gut, mal über den Tellerrand rauszuschauen und das nicht mehr so verbissen auf den Apfel zu gucken. Und man ist ja auch in einem gewissen Alter, wo man etwas gelassener ist und auch gerne mal auf andere Systeme guckt. Und früher war man, denke ich, doch etwas mehr auf dieser Ultraszene. Man hat gesagt, Apple ist das einzig Wahre etc. Und mittlerweile ist man schon etwas weiser geworden im fortgeschrittenen Alter.
Aber wie hat Cashy von Stadt Bremerhaven vor, wann war es, glaube ich, November letztes Jahr, das durfte ich in letzter Zeit auch arg merken, die Apple-Nutzer sind generell nicht mehr ganz so verbohrt. Das sind jetzt mehr die Android-Nutzer, die so ganz extrem sind. Das sieht man auf vielen Blogs, also auch bei meinen Blogs überall, merke ich, dass wenn böse Kommentare kommen, sie meist aus der Umgebung.
Also was ich persönlich festgestellt habe, das ist jetzt kein sagen wir mal kein Bild, was ich auf alle übertragen kann oder möchte, aber das ist aus meinem Umfeld, was ich jetzt so mitbekommen habe, dass die jüngeren Apple-Nutzer, so die in Anführungsstrichen so die Teenager, neue, also die kleinen Kids, die iPhone-Nutzer sehr feindselig sind und auf ihre iPhones und iPads stehen und dass so die reiferen Leute, also so 25 bis aufwärts, etwas gelassener sind und das etwas objektiver betrachten. Und da zählt ja auch der Cashy zu, dass der das etwas gelassener sieht letztendlich. Und genauso sehe ich uns auch, dass wir jetzt nicht da die Ultra-Apple-Fanboys sind. Und wenn ich da jetzt so ein paar blöde Aussagen zu Microsoft ab und zu mal raushaue, dann ist das ironisch gemeint und mit einem Augenzwinkern zu betrachten. Also ich sehe sowohl die Vorteile bei Microsoft-Produkten als auch Nachteile bei Apple-Produkten. Also das will ich nochmal klarstellen. Das ist manchmal dummes Geschwätz von mir. Also ich bin da jetzt nicht so verstrahlt, wie ich manchmal rüberkomme.
Das haben wir ja in beide Richtungen.
Also es gibt nicht nur schwarz, es gibt nicht nur weiß, es gibt auch ein Grau dazwischen.
Genau, und eben, wenn man überall das Gute rauspicken kann und das machen ja schlussendlich auch all die Firmen, wie wir in den letzten Jahren gesehen haben, die holen auch voneinander die guten Dinge ab. Manchmal auch die schlechteren, aber die guten Dinge und bringen somit auch das eigene System nachher vorwärts und dadurch auch die ganze Technikwelt dann wieder nach vorne.
Richtig. Nur es gibt halt leider nicht die Möglichkeit zu sagen, ich nehme mir die Funktionen aus dem Apple-Kosmos und die Bereiche aus dem Microsoft-Universum und packe mir das in ein Betriebssystem zusammen. Das gibt's halt leider so nicht.
Ich baue mir mein eigenes Betriebssystem.
Ja, das wäre schön, ja.
Das wäre doch mal was man angehen könnte.
Ja.
Ziemlich noch eher utopisch, denke ich doch mal.
Richtig, genau.
Ja, um das Thema Windows 8 abzuschließen. Ich denke, wir hatten jetzt doch ein paar Minuten darüber. Mir hat es wirklich gefallen, viele Dinge. Es gibt viel Potenzial. Einiges, was sie noch nachbessern dürfen, aber wie gesagt, es ist ja die erste Version. Da kommen ja Updates und Service Packets hinten nach. Ich werde es auf jeden Fall für die Hörer und für die Leser weiterhin verfolgen und da zwischendurch wieder mal aus dem Bereich was mitteilen. Ich denke, das kann im Sinn aller sein.
Das denke ich doch.
Und für die Schnellhörer hier im Geek Talk möchte ich nochmals auf die Aktion hinweisen von brack.ch. Die haben ja mit uns zusammen einen Gutscheincode, wo ihr einige der Windows 8 Devices noch bis und mit 15. Februar günstiger einkaufen könnt. Also schaut in die Shownotes, da werden wir das verlinken. Gut. Dann gehen wir doch zu einem Thema, was Tobi besser liegt. Oder nee, wir haben noch was. Verbatim Ultra Slim Portable Hard Drive. Eine kleine, süße, schlanke Platte, die ich im Test hatte oder immer noch habe, mit USB 3.0 und 500 Giga Datenspeicher. Gibt es auch mit 1 Tera, habe ich gesehen, gestern beim Review-Schreiben. Passend zu meinem Acer Aspire S7. Farblich genauso wie natürlich auch zu einem MacBook Air etc. Schön in Silbern gehalten. Gibt es auch in verschiedenen anderen Farben. Ich hast die nicht im Test, andere von Verbatim, oder?
Ich hatte mal die gleiche, also auch so eine Ultra Slim in der Mac-Edition. Wie soll es auch anders sein?
Ja.
Die war dann in Piano White, also in so einem richtig schicken Weiß. Und ja, die Verbatim-Platten sind im Endeffekt ja nicht schlecht. Wer Verbatim so ein bisschen beobachtet hat, Verbatim ist ja eine Tochtergesellschaft von Freecom. Oder besser gesagt, Freecom hört zum Verbatim-Konzern mittlerweile und Verbatim wiederum hört zu dem Mitsubishi-Konzern. Das ist jetzt so eine Konzerngruppe. Und die positiven Eigenschaften der Firma Freecom oder die Erfahrungen der Firma Freecom sind jetzt natürlich in den Bereich Festplattentechnik auch übergegangen in das Verbatim oder in das Verbatim-Brand, sage ich mal. Also von daher kann ich über die Erfahrungen, die ich mit den Platten gemacht habe, nur Positives berichten. Also speziell auch über die Gehäuse, die sind relativ gut verarbeitet. Weil die Plattentechnik ist natürlich nicht von Verbatim. Da sind halt Hitachi, Seagate, WD, was halt gerade in der
vernünftigen Stückzahl erkaufbar ist.
Richtig, genau. Und die Gehäusetechnik ist halt von Verbatim.
Kann ich wirklich sagen, gefällt mir wirklich vor allem, dass es so klein ist, ist so dick wie das HTC 8X, also 10,5 mm, ultra dünn und eben viel Platz für unterwegs, für ein Backup, für was auch immer.
Ja, Backups kann man ja nie genug haben.
Da hatten wir doch mal irgendwann was, genau.
Genau.
Ja, Tobi hatte mal wieder eine unschöne Erfahrung mit Passwörtern.
Ja. Ich erzähle erstmal meine Erfahrung und dann kannst du deinen kleinen Bericht da einfügen, hätte ich bald gesagt. Mir wurde zum zweiten Mal mein Twitter-Account gehackt. Follower werden es mitbekommen haben. Die haben wahrscheinlich heute irgendwelche dubiosen DMs von mir bekommen, die sozusagen nicht von mir direkt waren. Die waren zwar aus meinem Account raus, aber ich wurde halt gehackt und es wurde Spam über meinen Account verschickt. Trotz, dass ich ein 38-stelliges sicheres Passwort habe. mit 1Password generiert, trotz dass ich alle API-Zugriffe gelöscht habe beim ersten Hack, dementsprechend auch das Port nochmals dann geändert habe, ist es zum zweiten Mal wieder gehackt worden. Ich habe dann nochmal mit Twitter direkt kommuniziert. Da gibt es so ein Taskforce-Special-Hacker-Team sozusagen, was sich damit beschäftigt. Und die haben auch einen relativ schnellen, schnell geantwortet auf die E-Mails. Die ersten E-Mails waren halt klassische Textbausteine, bis ich dann nochmal etwas detaillierter meine Probleme dargelegt habe. Und dann kam dann halt eine richtige Antwort auf die E-Mail. Und die konnten sich das jetzt auch nicht so erklären. Mein Account steht jetzt im Moment so ein bisschen auf Beobachtung. Da gibt es dann so ein paar Accounts, die dann beobachtet werden, was damit von Dritten
getrieben wird.
Passiert oder ob es dritte Zugriffe gibt. Und somit habe ich im Moment so die Schützenhand von Twitter über meinen Account kurzzeitig. Ich muss halt positiv erwähnen, dass Twitter relativ bemüht ist, diese Fehler einzudämmen oder diese Hacker-Eingriffe in den Griff zu bekommen. Also die Reaktionen und die positive und schnelle Hilfe muss ich jetzt mal positiv hervorheben.
Da wäre vielleicht...
So war das bei Facebook noch nie, sagen wir es mal
Facebook,
so.
Facebook. Ah ja, Zuckerberg, der hat natürlich viel zu tun, der kann nicht täglich...
Nee, da kann ich auf...
Da wäre vielleicht eine Frage an die Hörer. Habt ihr da ähnliche Erfahrungen? Weil wir haben ja mitbekommen, dass vor 2 Wochen, glaube ich, wurden doch einiges oder sehr viele Twitter-Accounts gehackt. Ist der Super-Support erst seit... War der vorher schon da? Vielleicht hat da der eine oder andere Hack-Angriff-Opfer unter unseren Hörern schon ihre Erfahrung gemacht damit.
Also ich vermute, dass die jetzt Personal dafür abgestellt haben oder vielleicht sogar eingestellt haben, die sich dann speziell um diese Pflegefälle kümmern, so wie meine Person, und das dann betreuen und da dann halt schauen, was passiert. Weil man muss halt nochmal detailliert darlegen, worum es geht, und dann kommt man halt in das nächste Level der Support-Geschichte, weil sonst bekommt man nur Standard-Textbausteine zugeschickt. Und wenn man denen das nochmal darlegt, dann kriegt man halt direkten Kontakt zu irgendjemandem, der das System dort betreut. Und der hat jetzt quasi so einen Blick auf meinen Account.
Hat den im Monitor.
Derzeit laut Auskunft von demjenigen gibt es 2000 Accounts, die jetzt im Moment in Anführungsstrichen unter Observe stehen. Twitter nennt das Observe. Dass die das halt jetzt observieren, was da jetzt passiert. Also so viel sind es nicht, die da wohl betroffen sind, die trotz sicheren Passwortes immer wieder gehackt werden.
Hoffen wir doch, dass der Tipp mit der Wechsel von E-Mail was bewirkt bei dir.
Das hatten wir ja eben im Off besprochen, dass es sein könnte, dass vielleicht mein E-Mail-Account irgendwie gehackt ist, auf was die DMs laufen letztendlich, also wo die DMs dann eintreffen, dass da irgendwas eingefallen ist in irgendeiner Weise. Jetzt werde ich sicherheitshalber nochmal als zweiten Schritt nochmal auch das E-Mail-Passwort ändern. Oder vielleicht sogar den...
Ich würde ganz den Account, also die E-Mail-Adresse, das, ich hatte es mal bei Hotmail,
ändern, genau.
Meine Backup-Mail-Adresse, wo das Passwort dran kam, die muss ich dann wechseln, und dann passierte es nicht mehr. Also ich weiß nicht, ob sie da eventuell eben über das E-Mail-Account reingekommen sind.
Genau. Ich werde das nochmal ändern, das sicherheitshalber. Auf die Idee bin ich jetzt soweit gar nicht gekommen. Kann vielleicht sein, dass es das halt ist.
Hat schon gelohnt, aufzustehen und vor das Geek-Talk-Mikrofon zu sitzen.
Ja, das lohnt sich immer aufzustehen. Ne?
Das hast du jetzt generell. Aber nicht gesagt.
Ich freue mich jeden Tag, wenn ich wach werde.
Ja, doch. Könnte von Vorteil sein. Und dazu gab es gerade heute im Tagesanzeiger, das ist eine größere Schweizer Zeitung, einen Bericht über so unsicher sind sichere Passwörter. Man Hacker über Tage brauchen, um einen Account oder ein Passwort zu hacken, was heutzutage schon in 5-6 Stunden möglich ist. Und da haben sie eben in Studien herausgefunden, dass mit 10 Millionen Passwortvarianten konnten sie 98% aller Passwörter cracken. Das heißt, viele Leute verwenden halt nicht wie wir jetzt 1Password oder 1Password auch falsch. Ich meine, du und ich, wir haben beide, also ich habe 836 Stellen, je nach Ding. und nicht nur Zahlen und Buchstaben, sondern auch Digits und die ganzen Hieroglyphen mit drin. Also da sowas zu knacken, ist dann schon recht schwieriger. Viele Leute verwenden halt eben irgendwelche Kombinationen aus Wörtern oder Wortspielen und kombinieren die dann irgendwie und mit noch einer Zahl und so dazwischen. Und das halt doch in der Zeit von den Rechnern, wo wir haben, und der Cloud Power sehr schnell knackbar.
Ja, man sollte halt nicht unbedingt Wörter oder man sollte gar nicht Wörter verwenden, die im Wörterbuch stehen, weil die ganzen Rechner, die dementsprechend da durchlaufen und das Passwort versuchen zu knacken,
das
die haben halt die Wörterbücher hinterlegt und die ackern das Wörterbuch durch. Und heutzutage ist es ja nun auch kein Hexenwerk mehr, auch für Leute, die jetzt kein riesen Rechenzentrum zu Hause stehen haben, sich dementsprechend bei Bedarf bei Amazon eine S3-Geschichte zu mieten und da mal ein bisschen S3-Power rüberlaufen zu lassen und den dementsprechend letztendlich auch solche Passwörter zu knacken. Also wie gesagt, keine Wörter verwenden, die irgendwie im Wörterbuch stehen, ja. Und Sonderzeichen etc. Also wie gesagt, auch in meinem Fall selbst mit OnePassword generierten Passwörtern ist man nicht hundertprozentig auf der sicheren Seite. Also die hundertprozentige Sicherheit.
Ne? Das ist digital, das ist genau, ja, leider nicht so. Und das andere ist, was der Studienverfasser da rät, ist, dass Dienstleister, die mit Passwörtern, also sei das Messenger, sei das irgendwelche Cloud-Geschichten, dass die generell von per Default gar nicht mehr Passwörter wie 1, 2, 3, 4, 5 oder Wortpasswort als Passwort akzeptieren. Das gibt's ja auch immer mehr Dienste, die gewisse Passwörter einfach sagen, das nehmen wir nicht. Es ähnlich deinem Namen ist oder wie dein Name ist und solche Geschichten. Das ist sicherlich auch sinnvoll, wenn das die ganzen Firmen machen.
Ja, da gibt's ja auch eine Menge Tipps. Ich will jetzt ja nicht alle ausbreiten, aber man sollte auch nicht den realen Namen, wie ist der Geburtsname deiner Mutter, wenn diese Sicherheitsabfragen dann letztendlich genau kommen, sollte man dann halt nicht den realen Geburtsnamen eingeben, weil das kann man halt mit wenig Aufwand rausfinden, etc. Und wenn das eine Person ist aus dem näheren Umfeld, die dein Passwort knacken will, ist das ja sogar noch leichter. Also das sind auch Sicherheitsabfragen, wo ich mich dann teilweise frage, wie kommen die auf Ideen, denn solche Sicherheitsabfragen zu nehmen? Da sollte man sich dann halt überlegen, dass man generell, wenn man diese Sicherheitsabfrage wählt, einen Fantasienamen nimmt oder vielleicht noch diese Frage dann halt in OnePassword hinterlegt und für diese Sicherheitsabfrage dann ein generiertes Passwort hinterlegt und immer wiederum dieses Passwort dann dort einfügt. Das kann man halt auch machen letztendlich, wenn man halt das auswählt.
In den Notizen, die ja verschlüsselt sind, in OnePassword gut zu hinterlegen, ja.
Richtig, genau. Und wichtig ist auch noch, für jeden Dienst ein anderes Passwort
zu nehmen. Oh ja.
Weil viele nehmen dann halt ihr gleiches Passwort, dann nützt es halt auch nichts, wenn es sicher ist und es geknackt worden ist. Denn gehen die durch eure ganzen Accounts durch oder schlimmer noch, sie gehen durch euren E-Mail-Account rein und wenn ihr da dann auch noch das gleiche Passwort habt, dann könnt ihr natürlich eure ganzen Passwörter neu anfordern bei ihren ganzen Diensten, wo ihr angemeldet seid und dann habt ihr ein richtig großes Problem.
Aber dazu gibt bald mal mehr zu hören hier.
Ja, vielleicht wäre das auch mal eine Idee für eine monothematische Sendung, speziell über die Problematik Passwörter zu diskutieren.
Gleich notiert.
Ideen haben wir viele, nur die zeitliche Umsetzung ist immer das Problem bei uns. Ne?
Das ist, genau. Und jetzt, wenn wir dann das mit der Aufnahme im Griff haben, dann dürfen wir schon mal ein bisschen mehr Zeit haben, die wir anders verwenden können als immer mit dem Auge auf Aufnahmeknopf und so weiter.
Richtig, genau.
Aber weg von Internas, weiter zu einem dritten Forschungszentrum, welches Apple bauen will oder baut in Israel. Hast du da was mitbekommen? Ich glaube nicht.
Ich habe es nur fragmental mitbekommen. Ach, ich liebe dieses Wort im Moment. Ich benutze es zu oft, ich merke das schon. Dass irgendwie mit Texas Instruments, also das ist ein ehemaliges Forschungszentrum von TI, also von Texas Instruments war. Und mehr habe ich so auch nicht mitbekommen. Also das war so nur so durchgeflogen bei mir.
Genau, also sie haben Texas Instruments hat Stellen abgebaut und Apple hat, was glaube ich, 100 bis 150 Mitarbeiter von ihnen übernommen.
Und du sagtest irgendwas, dass da bei Texas Instruments was mit NFC damals oder
genau, der Haupt. Ja, der Haupt Forschungsschwerpunkt von Texas Instruments, von dieser Abteilung, wo ja eben, wie gesagt, viele Leute entlassen wurden, ist aus dem Bereich Wi-Fi, Bluetooth und NFC. Mhm. Also spannende Geschichten, sprich Wi-Fi extrem wichtig, Bluetooth und NFC für die drahtlose Kommunikation, Übertragen von Musik, Daten, was auch immer. Und man weiß natürlich nicht, was die Leute da bei Apple dann weiterforschen, aber ich denke doch mal, wenn das Spezialisten auf dem Gebiet sind, wäre es ja blöd, wenn die nachher irgendwie, weiß ich nicht, was erforschen müssten.
Ja gut, vielleicht lässt es hoffen, dass Apple NFC demnächst im iPhone mit implementieren wird, sprich vielleicht im 5S oder im 6, im iPhone 6 dann
iPad
halt.
Mini 2.
Mit NFC halt. Wenn sie es in allen Geräten einsetzen, wird es logisch sein, dass Apple das dann konsequent in
durch alle Geräte durchkommt.
Durch alle Geräte demnächst dann einbauen wird, wenn NFC kommen wird. Kann nicht schaden, also ein Grund noch weniger dann sich ein Android zu kaufen, weil es war
oder
für viele Leute es war für viele Leute ein Grund, NFC sich dann dementsprechend halt ein Android-Gerät zu kaufen.
Spannend ist aber auch, dich mit denen zu unterhalten und fragen, für was genau das sie jetzt NFC nutzen. Weil ich kenne doch zwei, drei Nasen, die extra wegen dem ein Android gekauft haben. Ja, da kommt viel gar nichts als Antwort.
Okay, ich habe da schon viele Anwendungszwecke. Jetzt mal ganz abgesehen von der Bezahlfunktion, die für mich eigentlich gar nicht so relevant ist. Allein die Automatisierung, die man dort ablaufen lassen kann. Also NFC-Tags irgendwo hinsetzen und dann gewisse Routinen im Gerät ablaufen lassen kann. Das ist schon super praktisch letztendlich. Also finde ich eines der Killer-Features von NFC. Ne?
Genau, mit den ganzen Tags hatten wir ja schon zwei, dreimal hier im Geek Talk mit WLAN freischalten oder auch im Auto das Connecten und so weiter. Da gibt es wirklich ganz interessante Geschichten, ja.
Richtig. Mal schauen. Also das finde ich toll. Oder wenn du es auf deinen Nachttischschrank legst, dass abends dann eine gewisse Routine abläuft, alle Flugmodus ein, Wecker geschaltet, etc. Das ist halt, was man alles sonst manuell ablaufen lassen müsste, was man dann einfach zack, NFC und gut ist. Finde ich praktisch.
Und ich denke, wenn Apple mit NFC kommt, dann gibt es da auch eine richtige Welle, vor allem in Bezug auf Dritthersteller, Hardwarehersteller. Die kommen da dann auf ganz verrückte, geniale Ideen. Könnte dem ganzen Schub geben. Apple bezahlt jedes Jahr $1 Milliarde an Apple, damit sie sie lieb haben. Oder besser gesagt, damit sie die Standard-Suchmaschine per Default bleiben. Ist da auch eine schöne Summe?
Also für die Summe würde ich das dann auch als Standard-Suchmaschine einrichten bei mir auf meinen Geräten.
Ich nutze ja seit längerem fast ausschließlich Bing, aber ich glaube für 1 Milliarde, ich könnte glaube auch schwach werden.
Ich würde mich auch für 1% der Summe dafür bereit erklären, würde ich sagen. Ich bin also schon für geringere.
Bist du käuflich für weniger Geld?
Ja.
Ich denke, da geht es einigen unseren Hörern ähnlich. Ja. Durch diese und ähnliche Machenschaften und natürlich dadurch, dass die Google-Suche auch wirklich gut ist, hat Google auch 95% Marktanteilen bei Suchen auf Mobilgeräten. Also ähnlich wie Microsoft mit Internet Explorer mal hatte. Gut, Suchmaschinen und Browser ist nicht ganz vergleichbar, aber nicht sehr ganz dominant, das meinte ich. Das ist die
ist richtig.
Gemeinsamkeit. Dann haben wir noch schöne Themen aus dem Bereich Hardwarebeschaffung. Da hast du was mitbekommen, Tobi?
Hardwarebeschaffung, das klingt jetzt so leicht kriminell.
Ja, legales Kauf.
Hardwarebeschaffung, auch nicht schlecht. Ja, Apple hat die Preise gesenkt. Heute ging es durch die Medien. Das Retina MacBook Pro wurde dementsprechend im Preis gesenkt und das MacBook Air in der 256 GB Variante.
13 Zoll, ja.
13 Zoll, also beides sind ja beides im 13 Zoll Bereich. Und das MacBook Air 256 SSD, also nur in dieser einen Variante wurde im Preis gesenkt, liegt jetzt bei 1399 Euro. Das ist schon mal, denke ich, eine sehr interessante Preisgestaltung im Moment.
Ja, doch. Und zusätzlich haben sie ja noch ein bisschen an der Hardware geschraubt, zumindest das 15 Zoll MacBook Pro Retina hat jetzt einen 2,4 GHz Quad-Core Prozessor. Und das Topmodell sind sogar 2,7 GHz sowie 16 GB Speicherplatz. Also RAM, besser gesagt, nicht Speicherplatz.
Ja, der 16 GB war ja auch vorher schon zu bekommen als Aufpreis. Ne?
Genau, aber jetzt ist das Standard.
Macht ja auch Sinn.
Letztendlich. Eben, da wären wir wieder bei 4 GB, 16 GB und Profi-Gerät, genau.
Du kennst ja den Spruch, RAM ist durch nichts zu ersetzen, außer durch noch mehr RAM.
Genau, guter Spruch, der was hat. Und ich denke, das wird einige freuen, die sich ein neues Device, also ein neues Apple MacBook anschaffen wollten. Und da gibt's ja gleichzeitig, zumindest hier in der Schweiz, das Projekt Neptune nennt sich das Ganze. Das richtet sich an höher gebildete Wesen, sprich Leute, die an einer Fachhochschule oder im Studium sind, an der Universität. Die bekommen noch zusätzliche Vergünstigungen, zum Beispiel auf dem MacBook Air sind es 16%, auf dem Pro sind es 18%. Und der Protection Plan, den ich wirklich jedem Nutzer sehr nahelege, bei ziemlich allen Apple-Produkten, ist 33,5% günstiger.
Ja, 33%, das ist schon mal eine Aussage, weil das teilweise, also das Apple Care kann ja teilweise sehr, sehr ins Geld gehen.
Je nachdem, was für bei mobilen Geräten Gerät, ist es doch ja, recht höher als bei den stationären, oder?
Ja, also bei den MacBooks kann das teilweise schon deutlich über 200 € liegen, was man da auf den Tisch legen muss. Aber absolut zu empfehlen, gerade jetzt bei den Retina MacBooks, die alle verklebt sind, wo du wirklich selbst gar nichts mehr machen kannst. Da kannst du nichts mehr selbst tauschen. Da macht das doch durchaus Sinn, sich so ein Apple Care zu kaufen. Gerade wenn man vorhat, das Gerät länger zu behalten. Und es ist natürlich auch, wenn man es innerhalb dieser Garantiezeit verkaufen möchte, noch ein
Pluspunkt
bei Wiederverkauf letztendlich. Wenn man auch sagen kann, ihr habt jetzt noch ein halbes Jahr oder ein Jahr Garantie, ist es immer ein Argument, was sich dann natürlich auch im Wiederverkaufswert widerspiegelt letztendlich.
Das macht dann doch ein bisschen was aus.
Ja, und wenn man so viel Geld hat, in Anführungsstrichen, sich ein Retina MacBook kauft, dann sollte man auch noch das Geld über haben, sich dieses Apple Care zu kaufen.
Unbedingt, ja.
Das ist meine Meinung letztendlich. Und man kann es ja immer noch ein Jahr nach dem Kauf nachkaufen.
Bis zu einem Jahr.
Also man muss, richtig, bis zu einem Jahr. Man muss es ja nicht sofort kaufen und in einem Jahr kann man vielleicht ein bisschen Geld an die Seite gelegt haben für die Garantieverlängerung.
Dass man das wieder zusammen hat, ja.
Ja, also ich würde nie wieder ein Gerät ohne Apple kaufen.
Zweimal gemacht und zweimal gelitten.
Richtig, weil es genau meistens nach der einjährigen Garantie halt eintritt, dass irgendwas kaputt geht und meistens dann halt dann auch noch sowas Teures wie das Display oder das Logic Board.
Wo es dann ins Geld geht, dann, ja.
Dann kann man doch abends getrost ins Kissen weinen, ja.
Aber ohne ins Kissen zu weinen, wenn man gerade neue Mac-Hardware kauft, es gibt auch wieder trotz Mac-App Store auf dem OS X, also auf dem Rechner, gibt es auch immer wieder die Bundles und so wie sie scheinen, die verkaufen sich immer noch recht gut. Und da gibt es aktuell, das hat Nadine gestern gezwitschert, Gruß an dieser Stelle in die Redaktion, von Lifehacker, Stack Social ist das Ganze. Und die haben Software drin oder Apps drin, wie der Text Expander. Das ist ja auch was du und ich sehr, sehr viel nutzen.
Ohne Text Expander könnte ich nie wieder irgendwie leben, weil das ist wirklich grandioses Produktionsutility und einfach ein Automatisierungstool, was man braucht, wenn man viel mit wiederkehrenden Texten arbeitet oder mit Abläufen, wo ich dann irgendwie Standard-E-Mails verfassen möchte, etc. Also das ist ein wahnsinnig geniales Utility.
Genau, möchte ich auch nicht mehr missen. Und das Ganze über die Dropbox geht noch nicht iCloud, glaube ich, aber über die Dropbox synchron halten auf allen Rechnern ist einfach sehr, sehr praktisch.
Richtig. Und es geht halt systemübergreifend, also oder programmübergreifend. Das heißt, ich kann auch, wenn ich im Browser irgendwo bin und ein Kontaktformular ausfüllen möchte, gebe ich da halt meine Buchstabenkürzel ein und es erscheint sofort dann halt im Kontaktformular der hinterlegte Text, der hinter diesem Buchstabenkürzel steht. Und das ist halt das Geniale daran. Also ich kann natürlich auch in Word einen Textbaustein hinterlegen, aber das habe ich dann halt nicht programmübergreifend. Und das Utility ist halt im macOS drinne und also dann implementiert.
Greift auf die Hilfsinstrumente zu, die muss man aktivieren.
Richtig. Genau. Richtig. Und ich habe es dann halt wirklich in jedem Programm, wo ich eine Texteingabe habe. Und das ist
genial. Das ist sehr praktisch und genial, genau. Dann hat es noch andere Dinge wie Dropzone. Ich hatte es mal installiert, auch ein bisschen genutzt, aber irgendwie beim letzten Putzaktion ist es dann wieder rausgeflogen. Aber ist doch praktisch, wenn du, da kannst du so Shortcuts hinterlegen wie FTP, ein spezielles Verzeichnis. Da habe ich immer die Screenshots, wenn ich was teilen wollte, da reingeknallt oder sonst was. Auch wenn ich gewissen Leuten, denen ich immer wieder gewisse Dateien schicke, kann ich einfach die Datei da auf dieses E-Mail-Feld ziehen und dann wird es gleich an die Person gesendet und solche Dinge. Hat es praktisches Zeugs drin.
Das ist auch ein Workflow-Utility, was ich auch komischerweise wie du lange Zeit im Einsatz hatte und mittlerweile gar nicht mehr, wundert mich eigentlich. Aber das war halt sehr praktisch. Du konntest halt deine Dropzones an irgendeinen Bildschirmrand hinterlegen und sobald du dann mit der Maus halt draufgezogen, hat er das dementsprechend den zugewiesenen Aktionen halt zugeordnet und das war halt praktisch.
Ist bei gewissen Dingen bei mir in anderen Apps aufgegangen, aber wirklich sonst sehr praktisch. R-Server ist auch sowas, das ist ein Tool, mit dem könnt ihr nachher von eurem iOS-Device, sprich von iPhone oder iPad aus, Musik und Filme an den Mac streamen. Ist auch immer wieder gefragt, weshalb das nicht geht. Mit dieser App geht das. Und das letzte ist Pathfinder, in der Version 6 mittlerweile schon. Also nicht das letzte, es gibt noch andere Apps, aber die sagen mir weniger was. TechTool Pro, hast du das mal genutzt?
Ja, ich habe es mir mal angeguckt.
Aber ausgetestet, wie ich.
Man muss nicht alles mitmachen. Wenn man mit dem Finder so nicht klarkommt, dann mag das durchaus eine interessante Alternative sein. Ich gebe zu, der Apple Finder oder der macOS Finder ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig und hat einige Schwachstellen. Und wer halt sehr, sehr viel mit Dateioperationen arbeitet und damit so nicht klarkommt, der wird vielleicht dem Pathfinder glücklich werden. Ich persönlich brauche es nicht, aber ist ein interessantes Utility.
Ich denke, für viele Switcher, sprich die von Windows kommen, das ist etwas, was mir extrem aufgefallen ist. Die ganzen Programme, die ich vom Mac her kenne und auch vom Windows genutzt habe, die haben da viel mehr Schaltflächen, viel mehr Knöpfe und viel mehr alles und Funktionen und alles noch hinten dran. Und ich denke wirklich, dass Leute, die von Windows kommen, gewisse Dinge arg vermissen und damit vielleicht glücklich werden.
Ja, das mag sehr interessant sein, ja. Was kostet denn das Bundle überhaupt? Hast du dann komplett
49,99 statt $310. Also ist doch ein bisschen.
Naja, selbst wenn sie nur zwei Programme nutzen, rechnet es sich schon. Ich glaube, der Textexpander kostet
35, ja.
35 Euro, ja, und Dropzone. Also allein wegen diesen beiden Programmen ist es schon eine Empfehlung wert. Also das rechnet sich
genau.
Schon
letztendlich. Wer gerne ein bisschen Einblick hat, was ein Mac gerade so tut und was es im Hintergrund wurstelt, es gibt das TechTool Pro, was auch noch drin ist. Das allein kostet $100. Also das ist das Teuerste in diesem Package drin.
Nicht so, gar nicht.
Das ist in einer früheren Version. Hat bei mir aber iStats mittlerweile übernommen.
iStat Menus,
ja. Genau.
Das sollte man auch eigentlich haben, ja. Das
unbedingt.
Jetzt mal abgesehen davon.
Und auch sonst, also eben, wir verlinken das Bundle. Es hat auch sonst noch zwei, drei Geschichten drin, die ich gerne mal austesten würde. Aber vielfach war es so bei den Bundles, wo ich gekauft habe zumindest, schlussendlich war genau eine App, die ich dann über die lange Zeit nachher genutzt habe. Der Rest ist irgendwo versandet. Ich glaube, die Erfahrung macht fast jeder, der so ein Bundle kauft. Aber eben, meistens ist genau die App, die es schon lohnt, weil eben, wie viel, 49 und TextExpander 35, gut, dann eben noch eine zweite App und dann hat man es draußen. Der Server richtig. $15 und dann passt's.
Stimmt. Ja. Und irgendwann braucht man vielleicht mal irgendein Programm, was man im Bundle hatte und dann freut man sich, dass man sich das gekauft hat.
Kenne ich doch, Boinks TV. Habe ich mir mal vor unglaublich langer Zeit über so einen Bundle gekauft und jetzt habe ich es mal gebraucht vor kurzem und war froh, muss es nicht kaufen. Tja. Aber ja. Oprah hat heute verkünden lassen, dass sie den Unterbau ihres Browsers ändern werden. Und zwar in Zukunft wird es das WebKit. Und woher kennen wir das WebKit?
Naja, aus der Apple-Welt kennen wir das WebKit doch durchaus ganz gut.
Ne? Ich denke doch auch. Da war vor wie vielen Jahren, wo Apple das Ganze von KDE Engine übernommen hat, oder übernommen sich an dem vergriffen hat und das aufgepeppt hat und dann im Jahr 2005, glaube ich, als Open-Source-Projekt veröffentlicht hat.
Du fragst mich, wie mein Geschichtslehrer nach irgendwelchen Zahlen und nach Jahren. Das finde ich ja, dass du mich immer mit Zahlen und Jahren überführen
willst. Das tut mir leid. Ich habe die Zahl abgelesen, von dem her dürfte sie stimmen.
Mit Dell ging es vorhin schon los. Da wolltest du mich auch wieder aufs Glatteis bringen.
Stimmt, das tut mir leid. Auf jeden Fall hat dann ein paar Jahre später sich Nokia auch mit dem damaligen Browser, den sie hatten auf ihrem Symbian-Phone, dem WebKit angenommen. Und auch Google Chrome hat ja viele Dinge vom WebKit, also dann dazu auch mitentwickelt und so weiter. Also ist doch stark verbreitet. Auf dem Desktop ist ja so, dass das WebKit hinter dem Internet Explorer die zweitverbreiteste Engine auf dem Markt ist.
Ja, klar. Das ist auch ganz gut so eigentlich im Großen und Ganzen.
Genau, da haben sie ja alles drin. Aber wer das genau nachlesen will auf Mac Prime, sprich wir werden es verlinken, ist da noch ein Artikel dazu. Falls ich mich doch in einer Jahreszahl vertan habe, dann tut es mir leid.
Ja, okay, kann ja vorkommen.
Haben wir sonst noch irgendwas, was wir unseren Hörern
antun wollen? Nein. mir fällt jetzt nichts ein, ehrlich gesagt. Wohl die Frage ist immer sehr belastet. Haben wir sonst noch Themen? Problem hatten wir in einem anderen Podcast. Das mögen die Hörer nicht, wenn man das untereinander fragt, habe ich festgestellt.
Dann schneide ich das raus.
Okay. Nee, das war jetzt auch mehr so ein ironischer Beitrag von meiner Seite.
Schon verstanden.
Ja. Eigentlich haben wir jetzt nach meiner Meinung nichts mehr. Doch, du wolltest noch irgendwas erwähnen, das hatte ich so im Ohr mit Fitbit, synkt jetzt auch mit dem SGS 3.
Genau, und dem Note 2, also bis vor kurzem oder bis eigentlich jetzt, so ziemlich vor 2-3 Tagen, war es ja so, dass der Fitbit einzig mit dem iPhone synchronisieren konnte und da auch nur ab 4S aufwärts, sprich Bluetooth 4.0 ist da das Zauberwort. Und neu ist jetzt so, dass auch Android-Devices, aber auch da eben das SGS 3 und das Note 2 nur mit dem direkt synken können, also ohne über die Dockingstation am Rechner gehen zu müssen. Mhm. Einfach so als Hinweis für, weil ich weiß, dass viele unserer Hörer den Fit nutzen, genauso wie ich fleißig und bald der Tobi auch.
Ich werde es hoffen, ich will es hoffen.
Doch, ist auf gutem Wege.
Okay, das klingt gut.
Und dann wollen wir uns doch von unseren Hörern verabschieden.
Ja, ich hoffe, dieses Zweiergespräch, das ist jetzt ganz gut angekommen. Oder gibt auch mal ein Feedback, wie das so war, jetzt nochmal so zwei Leute zu hören, ob es nicht zu langweilig war. Oder es würde uns mal interessieren, was die Hörer dazu so sagen, zu der gemütlichen, ruhigen Zweierrunde.
In dem Sinne wünschen wir unseren Hörern, je nachdem, wen ihr uns hört, morgens, mittags oder abends, einen schönen Morgen, Mittag oder Abend. Tschüss zusammen.
Tschüss.
Hört mehr Geek Talk.